日本コネクション。ジャパニッシュフィルムフェスティバル。Frankfurt am Main.
Herzlich willkommen zum offiziellen Festival-Podcast von Nippon Connection 2025. In wenigen Wochen wird Frankfurt am Main wieder zur inoffiziellen Filmhauptstadt Japans. Vom 27. Mai bis zum 1. Juni 2025 feiert Nippon Connection sein 25-jähriges Jubiläum. Wieder ein Festival mit über 100 Kurz- und Langfilmen, mit 70 verschiedenen Veranstaltungen im Rahmenprogramm. Es wird wieder sehr, sehr großartig. Mein Name ist Thomas Laufersweiler, ich bin ein großer Fan von Nippon Connection und als Gast habe ich heute Florian Höhr, den Kopf des Programmteams von Nippon Connection. Hallo Florian.
Hallo.
Du bist seit bestimmt paar Wochen oder Monaten im Festival Endspurt. Wie geht's dir?
Jetzt tatsächlich erleichtert. Also wir nehmen den Podcast auf wenige Stunden, nachdem wir unser Programmheft fertig gemacht haben. Also noch nicht ganz fertig. Werden vielleicht nochmal ein paar letzte Korrekturen eingearbeitet, aber dadurch, dass das Programmheft jetzt quasi als PDF wirklich vor mir ist, als Schwickzettel auch, heißt das ja auch, dass unser Programm fertig ist. Und das macht das jetzt leichter, dem Festival entgegenzuschauen.
Da wird der Schlaf ruhiger jetzt sein.
Auf jeden Fall.
Ab dem 3. Mai, wenn ich das richtig weiß, wird dann das Programm online sein und dann können wir alle anfangen, unsere Timetables und unsere Filme auszuwählen. Unser Thema heute, Florian, ist der Rising Star Award Gewinner in diesem Jahr, Kosuke Hayashi, ein Background Artist für ganz, ganz viele Animes. Ich selbst bin gar kein Anime-Fan, aber durch Nippon Connection bin ich da doch schon so ein bisschen auf den Trichter gekommen. Ich habe mal geguckt, ich habe doch einige gesehen, zum Beispiel Penguin Highway, der mir 2019 wahnsinnig gut gefallen hat, oder Bell 2022. Ansonsten habe ich natürlich auch versucht, ein paar Klassiker nachzuholen, Akira oder Belladonna of Sadness oder Studio Ghibli-Filme, da habe ich noch nicht alle. Also bin ich noch vergleichsweise unbeleckt und habe tatsächlich von Kosuke Hayashi vorher noch nicht so viel gehört. Was ist das Besondere, Florian, an Kosuke Hayashi?
Erstmal muss ich dir sagen, dass es gar nicht schlimm ist, dass du vorher noch nichts von Kosuke Hayashi gehört hast, denn vor wenigen Monaten hatte ich auch noch nichts von ihm gehört.
Das beruhigt mich.
Ich kann ja mal erzählen, wie es dazu kam, dass wir Kosuke Hayashi für diesen Preis ausgewählt haben. Also den Nippon Rising Star Award vergeben wir dieses Jahr zum 3. Mal und die ersten beiden Male waren das zwei Schauspielerinnen, die wir ausgezeichnet haben, Toko Miura und Kotone Furukawa. Und der Rising Star Award ist so gedacht, dass wir damit wichtige Nachwuchstalente aus der japanischen Filmindustrie auszeichnen. Und natürlich, wenn man jetzt zwei Schauspielerinnen hintereinander auszeichnet, die beide zum Beispiel auch bekannt wurden in Deutschland, dass sie in Filmen von Hamaguchi mitgespielt haben, braucht man natürlich ein bisschen Abwechslung. Und deswegen war es gar nicht so einfach, dieses Jahr jemand Neues zu finden. Und tatsächlich ist uns Kosuke Hayashi, wenn man es ein bisschen plump ausdrücken möchte, fast in den Schoß gefallen als Preisträger. Wir hatten vor 2 Jahren müsste es gewesen sein, ein Gast bei uns auf dem Festival, Stefan Riekeles. Stefan Riekeles ist Galerist aus Potsdam, hat dort eine eigene Galerie, die Riekeles Gallery, und ist auf Anime-Hintergründe spezialisiert. Und also er hat zum Beispiel auch einen Online-Shop, in dem man Reproduktionen, also sehr, sehr gut gemachte Reproduktionen der Anime-Hintergründe kaufen kann, als Poster zum Beispiel. Also, meine halbe Wohnung hängt auch schon voll mit Riekeles-Postern. Und Stefan ist auf uns zugekommen. Also er hat vor 2 Jahren diesen Vortrag bei uns gehalten. Und jetzt ist er vor kurzem auf uns zugekommen, weil er mit Kosuke Hayashi seine erste Ausstellung plant in seiner Galerie in Potsdam. Also die Galerie selbst ist noch relativ neu. Und hat gefragt, ob wir da etwas zusammen machen wollen. Und Ich denke, sowohl Stefan Rikeles als auch Kosuke Hayashi waren von unserer Rückmeldung wahrscheinlich ein bisschen überrumpelt, dass wir ihn sofort eingeladen haben, um ihm diesen Preis zu verleihen. Aber er hat glücklicherweise akzeptiert. Und was wir uns dabei gedacht hatten, war, oder zumindest war das, was ich mir dabei gedacht hatte, wir haben jetzt, wie gesagt, zwei Schauspielerinnen ausgezeichnet, die sehr im Rampenlicht stehen. Aber Kosuke Hayashi ist Background Artist. Das heißt, er ist für die Hintergründe in Animes verantwortlich. Teilweise auch als Art Director für, ich sag mal so, das ganze visuelle Erscheinungsbild eines Animes. Aber das ist jemand, der so in den seltensten Fällen wirklich gewürdigt wird. Es sei denn, Stefan Rikeles macht eine Ausstellung über ihn. Und sind beim Anime vielleicht die Regisseure oder vielleicht noch jemand, der die Charaktere designt hat oder den Soundtrack gemacht hat, aber sicherlich nicht diejenigen, die die Hintergründe entworfen haben. Und ich muss sagen, als ich jetzt den letzten Miyazaki gesehen habe im Kino, Der Junge und der Reiher, also natürlich der ganze Film war großartig, aber ich war einfach von diesen unglaublich gut gemachten Hintergrundbildern, war ich komplett überwältigt. Und also das ist etwas, was mir schon immer aufgefallen ist bei Animes. Und deswegen finde ich das sehr aufregend, dass wir jemanden, also nicht nur jemanden einladen können, sondern dass wir auch die Möglichkeit haben, ihn mit diesem Preis zu würdigen. Und nicht nur ihn als Person, sondern quasi einen ganzen Berufszweig mit dem Preis würdigen.
Ah, ich verstehe. Also ich bin ja wirklich kein großer Anime-Experte, aber diese Hintergrundbilder, die fallen einem dann doch schon auf. Und das ist ja schon ein ganz, ganz wesentlicher Bestandteil der großartigen Anime-Filme.
Auf jeden Fall. Also es natürlich auch in ganz unterschiedlichen Stilen. Also jetzt bei Der Junge und der Reiher, was mich da besonders beeindruckt hat, waren die gut gemachten Lichtstimmungen. Also es hat fast was von William Turner Gemälden teilweise in dem Film, aber teilweise eben auch, das ist gerade zum Beispiel in Filmen von Makoto Shinkai so, dass die Hintergründe schon fast was Fotorealistisches haben und dass sie oft auch auf realen Orten basieren. Und so war es dann eben teilweise so, dass ich Filme gesehen habe von Makoto Shinkai, als ich in Japan war, und dann habe ich da eine Stelle gesehen in Tokio, an der ich 2 Tage vorher noch vorbeigelaufen bin. Aber die keine Sehenswürdigkeit ist, sondern einfach der einen Eingang zu einem Geschäft, das zufälligerweise in der Nähe des Tokio Film Festivals ist. Und ja, dass man das eben so realitätsnah einfängt.
Sehr, sehr spannend. Mir ist auch in Erinnerung geblieben, dass andere große Gemälde auch in die Hintergrundbilder Eingang gefunden haben. Ich glaube, die Toteninsel von Böcklin ist auch Teil von Der Junge und der Reiher. Also das ist schon großartig.
Das ist mir gar nicht aufgefallen. Also die Toteninsel kenne ich natürlich, aber ja, da muss ich nochmal nachschauen.
Es ist wirklich ein großartiger Film. Apropos, was können wir denn von Kosuke Hayashi auf dem Festival jetzt sehen?
Wenn wir den Rising Star Award verleihen, dann wollen wir natürlich nicht einfach nur den Gast einladen, sondern dem Publikum auch die Möglichkeit geben, nochmal Filme zu sehen, an denen der Gast mitgewirkt hat. Und natürlich ihm dann auch im Rahmen der Filmvorführung Fragen zu stellen. Und deswegen haben wir jetzt 3 Filme ausgesucht, an denen Hayashi nicht nur als Background Artist beteiligt war, sondern eben wirklich auch als Art Director, das heißt also wirklich auch großen Einfluss hatte auf die Gestaltung der Filme. Und das sind erstmal 2 Filme von Studio Ponoc. Das ist so eine Art Nachfolgestudio von Studio Ghibli. Also Studio Ghibli hat ja eine Zeit lang seine Aktivitäten fast komplett eingestellt, bevor Hayao Miyazaki dann doch nochmal die Arbeit an Der Junge und der Reiher aufgenommen hat. Und da haben dann einige ehemalige Mitarbeiter haben dann das neue Studio gegründet. Und dort sind die Filme The Imaginary und Modest Heroes entstanden. Also The Imaginary ist jetzt der neueste Film von Studio Ponoc. Und Modest Heroes ist eigentlich kein Film, sondern eher so eine Art Kompilation von 3 Kurzfilmen. Es sind 3 Regisseure. Und jeder hat einen Kurzfilm gemacht. Und bei dem letzten davon, Invisible, hat Kosuke Hayashi auch die quasi so ein bisschen die künstlerische Leitung über die Hintergründe gehabt. Und dasselbe auch bei The Imaginary. Also die beiden von Studio Ponoc und was eigentlich der wichtigste von den dreien ist, also das ist auch der Film, habe ich selbst erfahren jetzt, auf den Kosuke Hayashi besonders stolz ist, ist In This Corner and Other Corners of the World. Also
Titel.
Ja, also der Film heißt eigentlich In This Corner of the World. Den haben wir auch gezeigt bei Nippon Connection, schon viele Jahre her. Manga-Verfilmung, es geht um ein junges Mädchen, das quasi aus dessen Perspektive wir das Ende des Zweiten Weltkriegs miterleben. Und ja, das Mädchen kommt aus Hiroshima, also da kann man sich dann schon denken, was in dem Film auch eine Rolle spielen wird. Und das passt auch sehr gut zu diesem Jahr, dass wir diesen Film nochmal zeigen, weil das Kriegsende ja jetzt 80 Jahre zurückliegt und wir dieser Tatsache auch einen kleinen Programmschwerpunkt widmen. Und es gibt diesen In This Corner of the World und der Regisseur Sunao Katabuchi, der hat dann einige Jahre später nochmal eine längere Fassung, ein bisschen, also nicht nur länger, sondern teilweise auch etwas variiert, erstellt. Und die heißt eben In This Corner and Other Corners of the World. Mhm. Und die war in Deutschland noch so gut wie gar nicht zu sehen, zumindest im Kino. Beziehungsweise ich bin mir gar nicht sicher, ob sie überhaupt in Deutschland schon mal zu sehen war im Kino. Und deswegen haben wir uns entschieden, statt dem Film, den wir ja schon mal gezeigt haben, der kürzeren Fassung, dass wir dann die längere Fassung zeigen. Und bei diesem Film hat Hayashi wirklich sehr, sehr intensiv mitgearbeitet und die Hintergründe gestaltet. Und er war eben auch an realen Orten. Also es gibt ja beim Film, gibt es ja die Location Scouts, die herumreisen und nach den Drehorten suchen.
Wichtiger
und er
Job.
War quasi, genau, und er war quasi der Location Scout für diesen Film und hat dann Fotos gemacht und basierend auf diesen Fotos hat er dann die Hintergründe gestaltet. Und Stefan Rikeles hat vor einigen Wochen Hayashi auch besucht in Japan und da sind dann einige Fotos entstanden, bei denen man auch die Hintergründe im Original gesehen hat und das ist wirklich schon sehr, sehr beeindruckend. Und es wird dann auch ein moderiertes Gespräch geben mit Hayashi. Mhm. Das ist dann am Festival Samstag, 31. Mai um 16 Uhr, moderiert von Stefan Rikeles. Und da wird dann Hayashi sicherlich auch nochmal ganz ausführlich über auch diesen Film sprechen.
Das also schon mal rot im Kalender anstreichen. Samstag, 16 Uhr das Gespräch.
Das werde ich mir auch nicht entgehen lassen.
Wenn ihr schon den Preis an einen Anime-Künstler vergebt, habt ihr bestimmt noch mehr Animes auf dem Festival, oder?
Ja, wir haben ja inzwischen eine, also inzwischen, es liegt jetzt schon eine Weile her, dass wir die ins Leben gerufen haben, aber wir haben eine eigene Sektion für Animationsfilme, Nippon Animation. Und ich hatte mir jetzt gerade zur Vorbereitung, hatte ich noch mal mir jetzt ganz komfortabel, weil das PDF fertig ist, in unserem Programmheft nochmal alle Animes durchgeschaut. Und da ist mir gerade erst bewusst geworden, dass die Animes, die wir im Programm haben, wirklich sehr, sehr vielseitig sind. Also, dass wir ein sehr breites Spektrum von Animationsstilen haben. Also zum Beispiel The Birth of Kitaro, The Mystery of Gegege, das ist ein relativ konventionell gemachter Anime, der die Vorgeschichte von Kitaro erzählt. Ist so eine ganz bekannte, einflussreiche Manga-Serie von Shigeru Mizuki. Mhm. Und der ist relativ konventionell gemacht, aber es gibt zum Beispiel auch Ghost Cat Anzu. Und das ist ein Film, der mit dem Rotoskopie-Verfahren gemacht wurde. Und Rotoskopie bedeutet, dass man quasi echte Personen filmt, ganz konventionell. Und dann wird quasi dieses echte Filmmaterial, da wird dann mehr oder weniger drüber gezeichnet. Und das kennt man auch aus nicht-japanischen Filmen. Also mittlerweile gibt es auch in einigen japanischen Filmen, zum Beispiel in The Case of Hannah and Alice, den wir auch beim Festival mal gezeigt haben von Junji Iwai. Aber das gibt es schon seit vielen Jahrzehnten. Es gibt zum Beispiel aus den 70er Jahren einen Herr der Ringe Zeichentrickfilm von Ralph Bakshi. Und der, also vielleicht kennst du den auch.
Ich kann mich gut dran erinnern, da war ich noch viel jünger.
Ja, der wurde gemacht mit diesem Rotoskopieverfahren und das sieht schon ein bisschen befremdlich aus, gerade in diesem Film. Und aber das ermöglicht es einem eben, ich sag mal, relativ kostensparend gute Animationen zu machen.
Ja, die Bewegungsabläufe sind natürlich leichter herzustellen.
Genau, und die sind dann natürlich hyperrealistisch. Es hat fast so ein bisschen so einen Uncanny Valley-Effekt. Also Uncanny Valley bedeutet quasi, das ist so der Punkt, bevor es superrealistisch wird. Also dass man quasi eine Figur, eine animierte Figur, die akzeptiert man, wenn sie ganz unrealistisch ist, und man akzeptiert sie, wenn sie völlig realistisch ist. Aber so der kurze Punkt vor ganz realistisch, wo man merkt, da stimmt irgendwas nicht, das kommt einem dann ein bisschen komisch vor. Und
ja, fast echt.
Ja, genau. Und das wirkt dann so ein bisschen befremdlich. Aber jetzt gerade in diesem Film Ghost Cat Anzu finde ich das ziemlich gut gelöst. Also das sieht viel besser aus als der Herr der Ringe-Film von Ralph Bakshi. Es gibt auch von Richard Linklater zum Beispiel, gibt es den Film Waking Life, und der sehr experimentell ist, und da passt das natürlich auch total gut. Aber bei Ghost Cat Anzu, ja, wurde das ziemlich gut gelöst, und das ist eine Gemeinschaftsarbeit von Yoko Kuno, also das ist die Anime-Regisseurin, und die Filmszenen hat, also die Vorlage sozusagen, die Live-Action-Vorlage, hat Nobuhiro Yamashita gemacht. Und der ist ein sehr bekannter Name auf unserem Festival. Also wir haben wahnsinnig viele Filme von ihm gezeigt. Und das reicht bis zur ersten Ausgabe zurück. Also
wow.
Wir haben quasi bei der allerersten Ausgabe haben wir seinen Debütfilm gezeigt. Und er hat letztes Jahr den Nippon Cinema Award gewonnen mit Let's Go Karaoke.
Ah, und das ist jetzt 25 Jahre her, dass ihr den ersten Film dann gezeigt habt, weil ihr habt ja dieses Jahr 25-jähriges Jubiläum, nicht vergessen.
Genau, und das werden wir auch würdigen. Yamashita wird auch kommen zum Festival, denn, das gehört jetzt thematisch hier eigentlich nicht rein, aber ich erwähne es einfach mal, wir werden auch noch einen Tag lang unser ehemaliges Festivalzentrum bespielen, das Studierendenhaus auf dem Campus Bockenheim, also alle, die es vermissen, jetzt bekommt ihr es noch einmal. Und dort zeigen wir dann drei Filme aus dem ersten Festival, ja, auf analogen Kopien. Zwei von drei Regisseuren sind da. Toshiaki Toyoda kommt und Nobuhiro Yamashita kommt und sind dann jeweils mit zwei Filmen, also mit einem ganz neuen und mit einem ganz alten Film vertreten.
Ist ja eine wunderbare Idee und eine absolute Zeitreise. Das finde ich sehr, sehr schön. Das müssen wir nochmal in einer Extra-Folge vertiefen, was ihr alles zum 25. Jubiläum macht. Aber diese Idee finde ich schon mal großartig.
Und dann kann man noch sagen, dass noch weitere verschiedene Animationsstile im Festival vertreten sind. Also ich hatte jetzt den handgezeichneten Film, ich hatte das Rotoskopieverfahren. Ich hatte noch nicht erzählt, wir haben auch einen Stop-Motion-Film zum Beispiel im Programm oder auch einen sowohl Langfilm als auch Kurzfilm. Wir haben auch einen computeranimierten Anime im Programm, dem ich eigentlich meistens skeptisch gegenüberstehe, aber der Film hat das ganz gut gelöst, indem er so seine ganz eigene Bildsprache findet. A Few Moments of Cheers. Mhm. Also da ist eigentlich für alle etwas dabei bei der Auswahl.
Aber da muss ich euch auch mal jetzt über die Jahre loben, auch was die Animes betrifft. Es gibt ja verrückte Vorurteile, dass irgendwie gezeichnete Filme eher was für Kinder sind. Das ist ja so die Vorstellung, die wir irgendwie durch die Disney-Filme mit Löffeln gefressen haben. Aber die Anime-Kultur in Japan ist ja unglaublich vielfältig. Also nicht nur in den Technologien, die du eben genannt hast, sondern auch in den Stilen und in den Zielgruppen. Ich kann mich an einige Filme erinnern, wo echt für mich alles auf dem Kopf stand. Es gab sogar einen Anime-Film, wo tatsächlich es darum ging, dass die Dinge auf dem Kopf stehen. Also es ist so eine wahnsinnige Bandbreite, was inhaltlich gezeigt wird. Brutale, ernste, lustige. Also man kann die Filme oft gar nicht wirklich einordnen oder man kann sie gar nicht in Schubladen stecken. Ich kann mich erinnern, ich glaube, wir haben Tekkong Kinkret, hatten wir 23 gesehen. Das war auch was. Eine Optik, die ich vorher so noch nie gesehen hatte. Oder auch bei Phoenix Reminiscence of Flower, das war im vergangenen Jahr, da sind mir auch die Augen übergegangen und eine völlig abgefahrene Geschichte. Also da gelingt es euch schon, ganz, ganz viele unterschiedliche Richtungen mit reinzubringen.
Auf jeden Fall, und das ist ja schon sehr, sehr lange so. Also übrigens, Patema Inverted heißt der Anime, genau, bei dem alles Kopf steht, für alle, die sich jetzt fragen, welcher Film das sein könnte. Aber du hattest ja vorhin Akira zum Beispiel erwähnt. Also das war ja einer der ersten Anime-Filme, die im Westen veröffentlicht wurden, oder einer der ersten erwachsenen Animes, und ja, der eben dann sehr eindrucksvoll gerade das bewiesen hat, also dass Animationsfilme nicht nur für Kinder sind, beziehungsweise der ist sowieso gar nicht für Kinder, oder so etwas wie Ghost in the Shell, der auch ganz philosophische Fragen behandelt über zum Beispiel das Verhältnis der Menschen zu künstlicher Intelligenz und damit seiner Zeit weit voraus war. Also der Film ist von 1995.
Da gibt es schon viel zu entdecken.
Es gibt sehr viel, und deswegen möchten wir das eben auch würdigen auf dem Festival. Also wir zeigen natürlich schon vorwiegend Live-Action-Filme, aber also das ist mir persönlich eben auch ein ganz wichtiges Anliegen, Animes zu zeigen und eben aber auch welche, die vielleicht nicht so dem Klischeebild entsprechen, das man vielleicht hat. Also nichts gegen Detektiv Conan, aber es hat schon seinen Grund, weshalb wir nicht jedes Jahr den neuesten Detektiv Conan-Film zeigen.
Genau.
Den kann man sich dann woanders anschauen.
Und dann gibt es ja noch Kathy Monroe Hodes, hat in den vergangenen Jahren ja auch immer so Nachwuchs und experimentelle Kunstanimationen auch gezeigt. Das habe ich mir auch selten entgehen lassen. Da waren auch total schöne Sachen dabei.
Das hat sie auch dieses Jahr wieder gemacht.
Sehr gut.
Genau, Kathy Monroe Hodes. Sie hat angefangen, das Programm für uns zu kuratieren. Da hat sie noch in Deutschland gewohnt. Mittlerweile ist sie mit ihrem Mann nach Japan gezogen und hat dadurch natürlich noch mal einen besseren Draht jetzt zur japanischen Independent-Animationsszene und besucht ganz viele Festivals und kann dort dann immer die neuesten Filme mitbringen.
Ganz großartige Expertin. Freut mich, dass es dieses Jahr wieder macht. Aber wenn ich mir das jetzt vorstelle, für Kosuke Hayashi wird das ja, er tritt ja dann aus dem Background raus sozusagen. Also es wird ja für ihn ein ungewohntes Event dann auf der Bühne sein, wenn er da im Mittelpunkt steht.
Ja, es kann gut sein, dass er jetzt innerhalb der wenigen Tage, die er da ist, mehr Spotlight bekommt als in seiner ganzen restlichen Karriere bisher. Aber das ist ja eine schöne Sache, dass sich mal jemand dieses Thema auch vornimmt, also Hintergrundkunst. Und wir fanden das genau richtig, jetzt auch mal so einen Künstler zu würdigen. Ja, ich bin sehr gespannt, wie das wird, und glaube, dass es da auch sehr viele interessante Gespräche mit ihm geben wird. Also er wird dann ja auch zu den Filmscreenings kommen. Also er ist nicht nur bei diesem Gespräch am Festival Samstag dabei, sondern dann auch, wenn wir die jeweiligen Filme zeigen. Da wird dann natürlich das Publikum auch die Möglichkeit haben, ihm Fragen zu stellen.
Sehr, sehr schön. Das finde ich ohnehin immer ganz, ganz spannend an Nippon Connection, dass dann auch oft die Regisseure, die Macher dann auch dann dort sind. Und nicht nur, dass sie uns für Fragen zur Verfügung stehen, sondern sie kriegen ja dann auch mit, wenn da mehrere hundert Leute von ihrem Film begeistert sind. Und das haben sie vielleicht so noch gar nicht mitbekommen, und das finde ich immer besonders schön, wenn sie dann mal fühlen können, wie die Leute bibbern oder lachen oder wie stark die Leute auf die Filme reagieren. Das ist dann auch immer so etwas, was ich jetzt schon mehrfach bei Nippon Connection erlebt habe, finde ich immer großartig.
Es kommt ja auch häufiger mal vor, dass die Filmschaffenden, die zu uns kommen, dass die zum ersten Mal überhaupt im Ausland sind, und dann zu sehen, dass im Ausland jemand für einen japanischen Independent-Film ins Kino geht und das Kino sogar voll ist und dann entweder alle lachen oder alle weinen, das kann ich mir schon vorstellen, dass das was ganz Überwältigendes ist.
Ja, das freut mich immer total, wenn das passiert. Ich kann dir versprechen, Florian, ich werde dieses Jahr noch ein paar mehr Animes gucken als sonst schon bei Nippon Connection. Das Angebot ist sehr, sehr geil, das ihr gemacht habt. Wir werden in kommenden Folgen auch noch über weitere Programm-Highlights und Schwerpunkte reden. Wir haben zum Beispiel Obsessions von Passion to Madness als Themenschwerpunkt. Es gibt die Filme japanischer Regisseurinnen, sind auch nochmal in den Vordergrund gehoben. Es gibt eine Retrospektive über das japanische Kino der 90er, und ihr habt ein riesiges Rahmenprogramm, aber da gehen wir in der nächsten Folge nochmal drauf ein. Florian, Ich sag vielen, vielen Dank, aber ich muss am Ende noch mal von dir erfahren, auf welchen Animationsfilm freust du dich am meisten?
Ach, immer diese Frage, auf was man am besten findet, das ist immer gar nicht so einfach zu sagen.
Oder welchen Anime-Film würdest du Menschen, die jetzt überlegen, wäre Anime was für mich jetzt, wenn ich zum Festival komme, welchen würdest du am dringendsten empfehlen? Was ist so ein unverpassbarer Film?
Eigentlich alle, aber es gibt natürlich, bei manchen Filmen gibt es so ein bisschen Einschränkungen, ich sag mal, also Ghost Cat Anzu zum Beispiel, der ist halt einfach sehr, ich sag mal, sehr verschroben in seiner Art. Mhm. Oder In This Corner and Other Corners, der ist einfach sehr lang. Wenn man einen guten Einstieg bekommen möchte, könnte ich zum Beispiel empfehlen, sich den Film Look Back anzuschauen, den wir jetzt nochmal zeigen. Also der ist schon mal im Kino gelaufen in Deutschland, allerdings nur ganz kurz. Und ich hatte den Film dann im Kino gesehen und war völlig überwältigt, wie gut dieser Film ist und der innerhalb von einer Stunde quasi ganz, ganz viel erzählt wird und denen ganz viel hineingepackt wurde und das aber alles super stimmig ist. Also der geht tatsächlich nur 58 Minuten und den zeigen wir jetzt nochmal beim Festival. Und im Anschluss gibt es dann auch ein schon vorher aufgezeichnetes Interview mit dem Regisseur und den Synchronsprecherinnen. Also da haben wir jetzt leider keinen Gast, aber zumindest wird man dann auch noch ein bisschen was erfahren.
Hab ich mir notiert. Sehr, sehr gut. Vielen, vielen Dank. Ja, Florian, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich drücke dir die Daumen.
Dir auch vielen Dank.
Dass die ganzen Vorbereitungsarbeiten, die jetzt weiterhin, auch wenn das Programm steht, und du beruhigenderweise das PDF schon in der Hand hast, beziehungsweise vor dir hast, du hast ja bestimmt noch sehr, sehr viel zu tun. Ich freue mich, dass wir noch ein paar weitere Gespräche haben werden und noch ein bisschen die Vorfreude auf Nippon Connection schüren können. Und nicht vergessen, wenn ihr noch keinen Urlaub eingereicht habt und noch kein Hotel in Frankfurt gebucht habt, macht es, denn am 27. Mai geht es los mit Nippon Connection 2025. Florian, vielen, vielen Dank.
Bis bald, bis zur nächsten Folge.
Tschüss.
Tschüss.
Nippon Connection. Japanisches Filmfestival. Frankfurt am Main.